berühren. Herr Jesus, sprich auch heute Morgen neu zu uns, Herr. Ja, zeige uns auch noch mehr, wie wichtig die Gnade für uns ist. Ja, danke, Herr, dass durch dich die Gnade gekommen ist. Und dass wir durch dich nehmen können, Gnade, von dir nehmen können, Gnade um Gnade. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen ein bisschen, wir haben ja jetzt die vierte Versammlung. Leider geht auch dieses Wochenende wieder dem Ende entgegen. Aber wir haben noch eine Versammlung und wir möchten einfach noch ein bisschen weiter Gemeinschaft haben über die Gnade. Bevor ich mit meinem Punkt oder mit meinen Punkten anfange, möchte ich auch noch ein klein bisschen wiederholen. Ich finde es immer wieder wichtig, dass wir das Gesamtbild im Auge haben. Was wir geredet haben, das waren, ja, ich vergleiche es wirklich mit einem Bild. Drei Stücke von diesem Bild haben wir schon gesehen und heute sehen wir das vierte. Die Überschrift dieser Zeit heißt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Ja, schon interessant und nicht umsonst so, dass am Ende der Bibel genau dieser Vers steht. Ja, also es ist das Anliegen von Johannes gewesen, dass wir in der Gnade des Herrn bleiben. Wir haben festgestellt, dass Paulus und auch Petrus ebenfalls ihre Briefe, vor allem Paulus hat immer den Brief mit Gnade begonnen und aufgehört und auch Petrus hatte wirklich eine Last dafür, dass wir die Gnade Gottes erfahren. Und warum ist es so? Es ist einfach deswegen so, weil die Gnade ist durch Jesus Christus geworden und steht auch und bezeichnet auch das Ende des Gesetzes. Gell, zur Zeit von Jesus gab es eben noch das Gesetz und die Menschen haben nach dem Gesetz gehandelt. Das Gesetz fordert unser Tun. Wer das Gesetz hält, wer es tut, der wird leben. Und die Gnade ist ganz anders. Die Gnade, da geht es nicht um Tun in erster Linie, sondern die Gnade, das Kennzeichen der Gnade ist, ich empfange im und durch den Glauben. Gell, während im Gesetz muss ich vor allem was tun, muss ich in der Gnade, um in der Gnade zu bleiben oder die Gnade zu ergreifen, brauche ich den Glauben. Und was mir wirklich wichtig geworden ist, das ist nichts, was vergangen war, also zur Zeit von Paulus, Petrus, Johannes, da war das Gesetz noch gegenwärtiger. Und man könnte denken, naja, für uns heute spielt es keine Rolle. Aber wenn wir genau schauen, dann merken wir sind genauso in der Gefahr wie in dieser damaligen Zeit. Nicht umsonst gibt es den Vers im Galaterbrief, Galater 3, 2 bis 3. Also ich werde heute Morgen alle Verse, die ich vorschlage, und wenn ich sie nicht selber lese, habe ich jemand neben mir, der sie dann liest, Galater 3, 2 bis 3.
Dies nur wünsche ich von euch zu erfahren. Habt ihr den Geist empfangen aus den Werken des Gesetzes oder aus dem Hören des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Angefangen habt ihr durch den Geist. Wollt ihr nun durch das Fleisch vollendet werden?
Gell, das ist so wichtig. Angefangen durch den Geist, auf der Grundlage der Gnade und vollenden durch das Fleisch. Das kann nicht sein. Wir müssen in der Gnade bleiben. Und es ist sehr aktuell. Wir brauchen nur die Entwicklung in der Gemeinde anschauen. Alle die Geschwister, die John weggeführt hat, sie sind in einen Bereich des Gesetzes gekommen. Gell? Weil einfach du denkst, du musst was tun. Das ist mit Gott zusammenarbeiten ist eines, aber was zu tun ist was anderes. Wenn wir was tun, dann muss es immer auf der Grundlage der Gnade sein, im Bereich des Glaubens. Nicht im Tun als erstes, sondern in der Abhängigkeit, in der Einheit mit dem Herrn. Das ist der Unterschied zum Gesetz. Beim Gesetz tue ich es ohne den Herrn. Im neuen Bund tun wir es mit dem Herrn. Amen. Lob den Herrn. Und jetzt bin ich schon im zweiten Wort, da ging es darum, im Leben herrschen durch die Gnade. Und das berührt mich auch oder hat mich auch berührt, weil da gibt es ein wunderbares, da heißt es, ich lese mal vor, ich habe es extra aufgeschlagen, da heißt, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, wie viel mehr, das gefällt mir schon, wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das Wunderbare ist hier, es heißt, wie viel mehr werden die? Wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen? Was hier sehr wichtig für mich ist, ist, es geht darum, Gott will uns nicht ein bisschen Gnade, ein bisschen Gabe der Gerechtigkeit geben, sondern wir sollen die Fülle erfahren. Die Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit. Und das ist auch mit ein Ziel dieser Zeit, dass wir nicht nur uns freuen, dass wir die Gnade haben, sondern dass wir uns sogar noch mehr ausstrecken, noch mehr in die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit hineinkommen, damit wir wirklich im Leben, im Alltag, in allen Situationen, die der Herr uns gibt, herrschen können. Und dann bin ich in der dritten Versammlung, da heißt, die Überschrift lautet dort, meine Gnade genügt dir. Und das ist ein Vers, 2. Korinther 12, Vers 9. Ja, dieser Vers, ich habe mir dahinter geschrieben, suche keinen anderen Weg. Der Herr sagt, meine Gnade genügt. Meine Gnade genügt dir. Es sind nur wenige Worte, aber sie sind so klar. Suche nicht irgendeinen anderen Weg um die Gnade rum, eine Abkürzung oder einen Umweg. Der Herr sagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Das ist so eine Ermutigung, auch wieder im Blick auf das Gesetz. Versuche nicht durch das Gesetz zu vollenden. Ich möchte nicht durch das Gesetz ans Ziel kommen, sondern durch die Gnade. Amen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche Bilder. Und das Wort zeigt uns auch immer wieder, der Herr arbeitet auch gern mit Bildern, um uns Dinge klarer zu zeigen. Und ich habe wirklich den Herrn gefragt, auch im Blick auf mein Wort heute, welche Bilder kann ich nehmen, um das Anliegen, was ich heute rüberbringen möchte, dass es klar und plastisch wird, ja. Und irgendwie habe ich da dran denken müssen, dass die Bibel sowohl im ersten Buch Mose, in der Offenbarung und auch vor allem im Buch Hesekiel, es spricht immer von einem Strom. Es gibt am Anfang im Garten Eden nicht nur den Baum des Lebens, sondern es gibt auch einen Strom und der fließt. Und der fließt in alle vier Richtungen. Und wir haben in Offenbarung ebenfalls diesen Strom, der da fließt. Und links und rechts von diesem Strom wächst der Baum des Lebens. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal, oder besser gesagt die Eva, Hesekiel 47 lesen. Das ist jetzt, kann ich auch hier, das, ich habe jetzt gerade die Lutherbibel aufgeschlagen. Hesekiel 47, 8 und 9 und 11 und 12. Oder eigentlich auch 8 bis 12, das ist einfacher.
Okay. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von Engedi bis nach En-Eglaim wird man die Fischer gerne aufspannen. Denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei.
Amen. Ja, wir kennen dieses Bild des Stromes. Und der Strom ist das Leben des Herrn, das ist der Geist, der fließt. Und wir brauchen diesen Geist, wir brauchen sein Leben. Es ist das, was uns rettet, voranbringt und eben umwandelt. Und hier heißt es, aber die Teiche und die Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Die Gnade ist in diesem Bild, das nicht vollkommen ist, ich weiß, in diesem Bild ist das für mich wie das Flussbett oder den Fluss, der Flusslauf. Ja, die Gnade gibt dem Fluss, dem Strom eine Richtung. Es ist nicht das Flussbett, der Flusslauf, der das Leben bringt, sondern es ist das Wasser in diesem Strom. Aber es muss geflossen, es muss geleitet werden. Ja, der Fluss wird geleitet. Er braucht eine Richtung, wohin er fließen muss und soll. Und hier in diesem Vers 11 heißt aber, die Teiche und Lacher daneben werden nicht gesund werden. Sie haben keinen Anteil, sie sind nicht verbunden mit diesem Strom. Dass sie nicht gesund werden, dass sie nicht Leben hervorbringen, liegt einfach daran, weil der Fluss nicht zu ihnen hinkommt. Und das heißt, da gibt's eine Unterbrechung, eine Störung. Der Fluss fließt und ist voller Leben, aber sie werden nicht erreicht. Und wenn man jetzt in diesem Bild das Flussbett praktisch als die Gnade nimmt, dann heißt es, die Gnade erreicht sie nicht. Da gibt's ein Hindernis. Die Gnade kann nicht dahin kommen und dadurch kann das Leben auch nicht gesund machen. Und ein anderes Bild für die Gnade, fand ich, haben wir gestern gelesen. Das ist in Titus 2, Vers 1. Eva, lies mal Titus 2, Vers 1. Vor Philemon, genau.
Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht.
2, Vers 11, Entschuldigung.
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, allen Menschen Rettung zu bringen.
Genau. Hier steckt drin, die Gnade ist erschienen, allen Menschen Rettung zu bringen. Und die Gnade bringt uns was. Und ich habe es im Bild verglichen mit einem Korb. Weißt, im Korb ist Rettung. Wenn ich jemand was bringe, brauche ich immer ein Gefäß, eine Tasche oder irgendetwas, wo ich das, was ich bringe, reinmache. Und hier diese Rettung, das Gefäß der Rettung ist quasi die Gnade. Ohne die Gnade gibt es auch keine Rettung. Aber die Gnade rettet mich nicht, aber sie bringt die Rettung. Und dann noch ich habe noch zwei Bilder, dann will ich eigentlich wirklich zu meinem Hauptpunkt kommen. Wir haben heute Morgen, das ist mir aufgefallen, wir haben das Lied 606 gelesen, gesungen. Und da wurde auch die Gnade erwähnt. Und da heißt es, die Gnade öffnet uns die Tür. Also die Gnade kann man auch als ein Türöffner sehen. Gott möchte geben, aber wenn die Tür verschlossen ist, dann geht's nicht. Aber wenn die Tür offen ist, dann kann das, was Gott uns geben will, uns erreichen. Und ein letztes Bild, was die Bibel auch benutzt, das ist dieses Bild im Weinstock, der Weinstock.
Der Herr sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und auch hier haben wir ein Fließen. Vom Weinstock fließt sein Leben zu den Reben. Und in diesem Fließen, das findet nicht irgendwie statt, sondern es fließt über Gefäße.
Wenn man jetzt unseren Leib anschaut, dann fließt das Blut nicht einfach irgendwo rum, sondern es fließt über den Blutkreislauf. Und nur dann kann der Körper gesunden und heil werden. Und jetzt, warum bringe ich das alles? Weil, wenn immer dieser Fluss gestört ist, wenn immer die Tür zu ist oder wenn eben der Fluss des Lebens uns nicht erreicht, sind wir abgeschnitten. Und dann ist die Gnade im Moment nicht da. Und wenn die Gnade nicht da ist, ist auch das Leben nicht da. Ist auch der Reichtum Gottes nicht da. Ich habe hier bei mir in Punkt 4, also in meinem Wort steht, der Weg Gottes Gnade, der Weg Gottes Gnade zu vermehren und zur Fülle zu bringen. Gott möchte heute die Gnade vermehren. Aber er will sie nicht nur vermehren, er will auch, dass wir in der Gnade bleiben. Es geht sogar gar nicht nur drum, immer mehr, sondern es geht vor allem auch darum, das, was wir haben, auch festzuhalten. Ja, weil manchmal sind wir so ausgerichtet, wir wollen immer mehr, aber verpassen dann das Grundlegende. Das Ziel der Gnade ist, uns in die Fülle zu bringen. Das Ziel der Gnade ist Punkt A, die Gnade hat ein Ziel, nämlich sie ist gegeben von Gott für den Aufbau der Gemeinde. Das lest die Eva jetzt auch noch zwei Verse bitte vor. Einmal Epheser 4, Vers 29.
Lasst kein faules Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur ein solches, das gut ist für den nötigen Aufbau, um Gnade darzureichen denen, die es hören.
Amen. Und noch Apostelgeschichte 20, 32.
Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das fähig ist, euch aufzubauen und euch das Erbe zu geben unter allen, die geheiligt sind.
Amen. Ja, wenn man jetzt Epheser 4 anschaut, da heißt es, lasst kein faules Wort aus eurem Munde kommen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wir können ein faules Wort herauskommen lassen, also ein ungesundes Wort. Ein krank machendes Wort, ja, faul ist eigentlich was, was krank macht, was verdorben ist, was ungesund ist, sondern wir sollen eines hervorkommen lassen, das gut ist für den nötigen Aufbau. Gell, das, die Gnade, das Leben des Herrn, sein ganzer Reichtum ist nicht in erster Linie nur da, damit wir, jeder einzelne von ihm, von uns es genießen, sondern Gott hat einen großen Vorsatz. Er möchte uns zusammen aufbauen. Er baut uns auf zur Braut, zur Gemeinde. Er baut uns auf zum neuen Menschen. Und da muss alles, was dem Aufbau dient, das muss gefördert werden. Und was eben negativ ist, was schlecht ist, das sagt die Bibel, lasst es lieber. Und hier heißt es eben, lasst kein faules Wort aus eurem Munde kommen. Das ist sehr praktisch. Was kommt raus aus meinem Mund? Ein faules Wort oder eines, das gut ist für den nötigen Aufbau? Ja, das sollte unsere aller Haltung sein. Das sollte meine Haltung sein. Ein Wort, das gut ist für den nötigen Aufbau, um Gnade darzureichen denen, die es hören. Der Gnade darreichen heißt immer auch Leben darreichen. Wer Gnade darreicht, der öffnet dem Leben den Weg, dass es fließen kann. Und dann gibt es auch Aufbau. Das muss unsere Ausrichtung sein, den Leib aufzubauen. Nicht nur uns, sondern den Leib. Gell, die Gemeinschaft allein mit dem Herrn ist sehr schön und auch wichtig. Aber wenn wir nur die Gemeinschaft allein hätten, das ist noch nicht so reich. Aber die Gemeinschaft im Leib, das rundet die Sache ab. Das macht alles ausgewogen und gesund. Und in Apostelgeschichte 20, 32, ich muss gerade nur aufschlagen. Achso, danke. Apostelgeschichte 20, 32, dann sagt er eben, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das fähig ist, euch aufzubauen. Gell, es ist so wichtig, das Wort seiner Gnade. Es ist nicht das Wort, es ist nicht die Gnade, es ist das Wort seiner Gnade, das fähig ist. Und deswegen brauchen wir viel Worte seiner Gnade, gell? Diese Worte seiner Gnade, das Wort seiner Gnade ist einerseits das Wort selber, aber es ist eben auch ein Wort, das Gnade darreicht. Und solche Worte sind fähig, uns aufzubauen. Und darauf sollten wir uns ausrichten. Amen. In Epheser 2, jetzt komme ich schon zum Punkt B. Auf der einen Seite will Gott aufbauen, auf der anderen Seite braucht er aber solche, die mitarbeiten. Nicht in Form vom Gesetz, ich arbeite jetzt gesetzmäßig, sondern wir sollen Mitarbeiter sein, Haushalter sein der vielfältigen Gnade Gottes. Gell, das Wort Haushalter haben wir in Aalen auch vor nicht so langer Zeit drüber Gemeinschaft gehabt. Es ist einer, der kümmert sich um den Haushalt. Er kümmert sich, er verwaltet es. Er kümmert sich drum, dass in diesem Haushalt alles funktioniert, dass alle Versorgung erfahren, dass keiner Mangel leidet, dass es mit dem Haushalt aufwärts geht und dass alle zufriedengestellt sind. Und Paulus selbst war wirklich ein Vorbild eines guten Haushalters. Epheser 3, Vers 2.
Ihr habt ja gehört von der Haushalterschaft der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben ist.
Genau. Der Herr hat ihn berufen und wir wissen aus den Briefen, aus dem Leben von Paulus, Paulus war wirklich auch einer, der hat diesen Dienst ausgeübt. Er war ein Haushalter, der wirklich sich um die Gemeinden, um die Geschwister gekümmert hat, damit sie alle Gnade erfahren und Aufbau geschieht. Und im ersten Petrusbrief, da sagt der Petrus zu uns allen, das ist in 1. Petrus 4, Vers 10, er sagt, wie jeder eine Gabe empfangen hat, also jeder hat eine Gabe empfangen, so dient einander damit, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Gell, die Gnade Gottes ist vielfältig. Und der Reichtum Gottes ist auch vielfältig. Und Gott gibt verschieden. Verschieden, weil wir verschieden sind. Und weil der Leib auch verschiedene Bedürfnisse hat. Die Not ist nicht überall gleich. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, jetzt diese Not zu lindern. Aber es gibt deswegen eine Haushalterschaft, die dadurch ausgeübt wird, dass viele ihre Gabe, die sie empfangen haben, mit dieser Gabe dienen. Wie jeder eine Gabe empfangen hat. Wunderbar, wir haben alle von Gott empfangen. Und wir sind aufgerufen, damit zu dienen. Und zwar als gute Haushalter. Nicht um uns in den Vordergrund zu stellen, damit wir die Großen, Tollen sind, sondern damit der Haushalt Gottes zufriedengestellt wird, dass niemand Mangel hat und dass es im Hause Gottes aufwärts geht, dass das Haus gebaut wird und die Gemeinde reif wird, zur Fülle gebracht wird. Und dann gibt's noch den Vers in Hebräer 12, Vers 28. Den kennen wir auch schon. Den haben wir auch schon ein paar Mal gelesen. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten. Das finde ich so wunderbar. Wir werden ein unerschütterliches Reich empfangen. Und um dieses unerschütterliche Reich zu empfangen, ist es nötig, die Gnade festzuhalten, durch die wir Gott wohlgefällig dienen. Wir dienen Gott nicht eben durch unsere eigene Kraft, durch unser Vermögen, sondern wir dienen durch die Gnade. Und es gilt, sie festzuhalten. Es gilt, sie schon deswegen festzuhalten, weil es gibt einer, der will uns immer von der Gnade wegbringen. Einmal durchs Gesetz, haben wir schon gesehen. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die werden wir nachher noch schauen, die der Feind benutzt, um uns von der Gnade wegzubringen. Er will uns dazu bringen, dass wir nicht die Gnade festhalten, sondern was anders. Aber wie schon gesagt, das Vers hier ist eindeutig. Wir dienen durch die Gnade Gott wohlgefällig. Und dieser Zusatz mit Furcht Gottes und mit Scheu spricht mich auch an, weil es heißt, ich muss wirklich aufpassen. Es ist eine ernste Sache. Es, mit dem, was wir dienen, es ist für das Haus und es ist sehr wichtig, dass wir da eine Furcht haben und eine Scheu, dass wir auch wirklich mit der Gnade dienen. Dass wir auch wirklich die Gnade festhalten und es nicht einfach so, wie soll ich sagen, weggeben, wegnehmen lassen, entreißen lassen. Und in Punkt C habe ich geschrieben, die Gnade ist ein wunderbares Geschenk Gottes an uns. Wir sollen in der Gnade bleiben. Das ist wirklich eigentlich wieder dieser Punkt. Wir sollen in der Gnade bleiben. Das ganze Neue Testament, die Apostel, ihre Haltung war so sehr, bleibt, 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 bleibt. Weil schon in der Zeit von der Apostel war das angefochten, gell? Die haben alle im Geist angefangen. Sie haben alle auf der Grundlage der Gnade angefangen. Bin ich noch da?
Ja.
Ah ja. Aber so schnell hat sich was aufgetan. So schnell hat sie den Feind weggeführt, dass sie den Bereich der Gnade verlassen haben und wieder zurück ins Gesetz gekommen sind. Gell? Gell? Deswegen in Apostelgeschichte 13, Paulus sagt sogar, und nachdem sich der Synagogenversammlung aufgelöst hatten, folgten dem Paulus und Barnabas viele Juden und Proselyten, die Gott anbeteten. Sie aber sprachen mit ihnen und ermahnten sie beharrlich, in der Gnade Gottes zu bleiben. Sie ermahnten sie, gell? Pass auf, lasst euch nicht wegführen. Bleibt beharrlich, heißt beständig. Lasst euch nicht wegführen von der Gnade Gottes irgendwo anders hin. Amen. Ja, es gibt einige Dinge, die die Gnade fördern. Und es gibt Dinge, die den Zugang der Gnade abschneiden. Gell, wenn man das Bild nimmt, die Gnade bringt dir was oder die Gnade öffnet dir die Tür oder auch selbst dieser Fluss, das Flussbett. Gell, es gibt immer Möglichkeiten, das Fließen zu hindern. Oder so ein Blutgefäß, da soll das Leben fließen. Ja, wenn es verstopft ist, geht nichts durch. Die meisten Menschen sterben einfach daran, dass Gefäße verstopft sind. Herzinfarkt, Schlaganfall, Embolien ist immer das Gleiche. Es sind Gefäße verstopft. Die Versorgung ist nicht mehr möglich. Und deswegen müssen wir sehr aufpassen, dass wir, dass diese Gnade, dass wir an der Gnade auch beharrlich festhalten. Und jetzt möchte ich am Ende noch ein paar Punkte zeigen, einmal wie wir Gnade empfangen und auf der anderen Seite, wie wir aus dem Bereich der Gnade herausfallen. Und zwar nehmen wir da Hebräer 12, Vers 15. Eva, das bitte nochmal lesen.
Und sieht sorgfältig darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade abfällt, dass nicht irgendeine bittere Wurzel aufwächst und Unruhe bringt und viele durch sie befleckt werden.
Weil es so kostbar für den Herrn ist und so wichtig, er möchte die Gemeinde aufbauen, die Braut zur Reife bringen. Ja, er braucht uns, will uns und wir gehören auch dazu. Und deswegen gibt es ein Miteinander, ein Aufbauen. Und der Feind weiß natürlich, wenn er es schafft, Zwietracht zu säen, Unruhe zu bringen in sein Haus, dann wird auch Gottes Vorsatz reduziert, gehindert. Satan möchte gerne, dass wir von Gottes Gnade abfallen. Und hier sagt der Hebräerbriefschreiber, und seht sorgfältig darauf, gell, es ist schon wichtig, seht sorgfältig darauf. Sorgfältig darauf sehen bedeutet, guck mal genau hin. nimm es nicht oberflächlich. Nimm es nicht, tu es nicht einfach mal ab, sondern prüfe mal, ob du vielleicht von der Gnade abfällst, beziehungsweise auf dem Weg bist. Ob ich muss mich prüfen, ist gut, immer wieder zu prüfen, bin ich denn dabei, von der Gnade Gottes abzufallen? Gibt es irgendeine bittere Wurzel, die aufwächst oder Unruhe bringt und viele durch sie befleckt werden? Ja, die hat gestern auch, klar, man redet ja sehr am meisten mit seiner Frau normalerweise, wenn man nicht bei der Arbeit ist. Und da sind wir wirklich auch drüber, haben wir gesprochen, wie viel im Gemeindeleben es Probleme im Aufbau gibt aufgrund von bitteren Wurzeln. Bittere Wurzeln sind eigentlich, wenn man so will, im Neuen Testament völlig unnötig, weil wir haben alle einen neuen und lebendigen Weg. Wir haben alle das Kreuz und wir haben vor allem das Leben des Herrn. Und wenn immer Bitterkeit in uns hochkommt, wir können zum Herrn kommen und es behandeln lassen. Und es ist wichtig, dass man gleich behandelt, sobald der erste Hinweis auf Bitterkeit da ist. Sobald auch nur ein bisschen Bitterkeit aufkommt, kann ich nur empfehlen, es gleich behandeln zu lassen. Weil sonst schneidet es uns von der Gnade ab. Es sieht äußerlich noch gut aus, vielleicht im ersten Moment, aber die Gnade ist blockiert. Die Tür ist zu. Der Korb, der uns den Reichtum Gottes bringt, der ist nicht da. Der Fluss kann nicht fließen. Es gibt ein Hindernis. Und deswegen ist es so wichtig, keine bitteren Wurzeln aufwachsen zu lassen. Und wo bittere Wurzeln sind, müssen sie behandelt werden. Und ein Grund, warum Bitterkeit oft auftaucht oder entsteht, ist sicher auch, weil wir Menschen gerne, oder nicht gerne, sondern weil wir Menschen alle sündigen. Und weil wir Menschen auch leider aneinander sündigen, uns auch verletzen. Wir sind nicht immer so im Geist, wie wir miteinander umgehen, sondern wir bringen auch immer wieder Probleme. Und deswegen gibt es auch eine Warnung, eine Hilfe vom Herrn, die ich immer wieder schätze, in Matthäus 18, Vers 21. Matthäus 18, Vers 21. Da gibt es eine Geschichte, wir kennen sie, denke ich, alle. Da heißt es, Eva, kann ich mal lesen, Matthäus 18, 21 bis 5, nee, ist zu viel, Entschuldigung. Lesen wir nur 21 bis 22, mal die zwei Verse.
Da trat Petrus heran und sagte zu ihm, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal.
Ja, wir kennen diese Verse. Der Herr sagt, ja, wie großzügig Petrus denkt. Ich bin großzügig, wenn ich sage, wie oft soll ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? 7-mal ist doch eine gute Zahl, oder? Also Petrus findet sich schon ganz gut, wenn er die Zahl 7 hier erwähnt. Ist besser wie 1-mal, 2-mal. Manchmal sagt man 3-mal, dann ist gut, gell? Aber Petrus erhöht auf 7-mal. Aber der Herr sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das heißt immer. Und dann als Bild, um das den Jüngern noch ein bisschen klarer zu machen, erzählt der Herr eine Geschichte, die Geschichte eines Mannes, der sehr, sehr viele Schulden hatte. Darum ist das Reich der Himmel gleich einem Menschen, einem König, der mit seinen Sklaven Abrechnung halten wollte. Und wir kennen die Geschichte, da gibt es einen Sklave, der hat, und als er anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Und wir haben dieses Gleichnis, denke ich, alle schon mal gelesen und auch darüber Gemeinschaft gehabt. Die Schuld, die dieser Mensch hatte, ein wunderbares Bild auf mich, ist unbezahlbar. Die Schuld, die ich produziert habe, kann ich nie und nimmer ausgleichen. Und es gibt nur einen Weg, nämlich den Weg der Gnade. Gott selber hat mir die Schulden nicht einfach erlassen, sondern der Herr hat bezahlt und auf dieser Grundlage hat er die Schuld erlassen. Und dann gibt es diesen anderen Knecht, der so wenig Schulden hat, der auch Schulden hat. Ja, ich habe auch einen Knecht oder ich kenne auch jemand und der hat Schulden bei mir, aber ich bin nicht bereit, dessen Schulden zu vergeben. Der Herr hat mir so viel geschenkt, aber ich bin nicht bereit, dem anderen ein bisschen zu schenken. Der Herr hat mir so viel Gnade erwiesen, aber ich bin nicht bereit, ihm auch ein bisschen Gnade zu erweisen. Und wie reagiert der Herr darauf? In Vers 32 sagt dann der König, da ruft ihn sein Herr vor sich und sagt zu ihm, du böser Sklave, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Hättest nicht auch du dich über deinen Mitsklaven erbarmen sollen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Ja, und was ist die Folge? So, und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Gell, wenn wir nicht vergeben, wenn wir eine bittere Wurzel haben, das Schlimme daran ist, wir werden von der Gnade abgeschnitten. Wir haben keinen Zugang mehr zur Gnade und damit auch keinen Zugang mehr zum Leben. Kein Zugang mehr zu dem ganzen Reichtum, das der Herr für uns bereitet hat. Und deswegen, wir müssen da aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich brauche diese Furcht, dass auch wirklich diese negativen Dinge keinen Raum bekommen, dass der Feind nicht die Gnade wegnimmt. Deswegen auch dieses Verlangen, ob es das Gesetz ist, ob es die Sünde ist, ob es irgendwas anderes ist. Dem Feind ist es egal, solange der Zugang zur Gnade blockiert ist. Das ist sein Ziel. Und das ist eigentlich auch mein Anliegen, zu erkennen, der Herr will mehr. Er will nicht nur für uns Gnade geben, sondern für den Aufbau der Gemeinde. Und wo immer die Gnade stockt, müssen wir gucken, was ist die Ursache. Es gibt immer einen Grund, aber es gibt auch, lobe den Herrn, den Weg. Wir können immer wieder zurück zum Herrn kommen, können Vergebung empfangen und können wieder neu Gnade nehmen. Und jetzt noch den letzten Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, nämlich es gibt in der Bibel auch einen Vers, wie wir Gnade empfangen. Ja, das ist schön. Nicht nur auf die Warnung, pass auf, dass du nicht abgeschnitten wirst, sondern es gibt auch wunderbare Vers, der gibt sogar drei Stellen. Ich nenne euch mal alle drei, dass ihr seht, wie wichtig es ist. Es ist einmal Sprüche 3, Vers 34. Es ist Jakobus 4, Vers 6. Und es ist 1. Petrus 5, Vers 5. 1. Petrus 5, Vers 5.
Ebenso, ihr Jüngeren, seid den Älteren untertan und gürtet euch alle mit Demut gegeneinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.
Amen. Das finde ich wunderbar. Gell, wenn wir Gnade wollen, er sagt, den Demütigen gibt er Gnade. Das ist so ein gesundes und ermutigendes Wort. Der Herr widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es ist eigentlich auf der einen Seite auch wieder so einfach, Gnade vom Herrn zu empfangen. Wir müssen nur wirklich diese Haltung der Demut haben. Und die Haltung der Demut ist eigentlich nichts anderes wie die natürliche Haltung, die wir haben sollten. Weil wir sind ja nichts. Wir können nichts vorweisen. Wir haben nichts. Es gibt keinen Grund, sich zu rühmen. Wie das Wort sagt, wer sich rühmet, der rühme sich des Herrn. Wir können nicht uns rühmen, uns selber. Was haben wir vollbracht? Nichts. Weil es gibt Menschen, die sagen, ich habe euch das und das gebracht. Sie haben diesen Vers vergessen. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und deswegen dieses, der Herr gibt den Demütigen Gnade, bedeutet, der Herr will eigentlich jedem Gnade geben, wenn er in der richtigen Position, oder er bekommt Gnade, so muss ich sagen. Der Herr gibt jedem Gnade, wenn wir in der richtigen Haltung und Position kommen. Ja, es gibt ja auch diesen wunderbaren Bild von dem Pharisäer, der vor dem Tempel steht und Gott dankt, dass er so toll ist. Und dann gibt es den Sünder, der nur von Ferne steht und sich auf die Brust klopft und sagt, ich sei mir armer Sünder gnädig. Der eine hat Gnade empfangen, der andere hat keine empfangen. Die Haltung des einen war richtig. Er war demütig und war sich seines Zustandes bewusst. Der andere war hochmütig und war eingebildet und hat deswegen die Gnade Gottes verpasst. Und wir haben, das ist mein letzter Vers, wir hatten auch in Aalen die letzte am Freitag, also Freitagshausversammlung oder besser gesagt Skype-Hausversammlung, hatten wir Johannes 5. Das hat mich auch, das passt sehr gut, das passt in dieses Wort hinein. In Johannes 5, Vers 44, da sagt der Herr, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre nicht sucht, die von dem alleinigen Gott ist? Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Ehre nehmen ist genau das Gegenteil von demütig sein. Ja. Und der Herr sagt sogar, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nimmt? Die Gnade braucht den Glauben. Und die Gnade braucht die Ehrlichkeit. Ich bin nichts, ich brauche alles vom Herrn. Und die Ehre, die eingebildet sein, das sich über andere erheben, das verschließt der Gnade die Tür. Und ich hoffe, dass ich, der ich jetzt das gesprochen habe und ihr, die es zugehört habt, ja, dass wir alle in der Gnade bleiben, wachsen, zunehmen. Und wo immer ein Hindernis für die Gnade ist, dieses auf die Seite räumen, damit die Gnade nicht nur festgehalten wird, sondern vermehrt. Amen.